Ja, ich freue mich, heute Morgen hier zu sein und war einfach schon ein toller Gottesdienst. Wir hatten schon vor dem Gottesdienst eine sehr erfüllte Gebetszeit. Kann ich sehr empfehlen, vor dem Gottesdienst zu beten, vorbereitet zu kommen. Und ja, das Thema, habt ihr schon gehört, Christus, die einzigartige Hoffnung für die Welt. Es ist die Allianz-Gebetswoche, heute ist der letzte Tag. Sonntag, und dieses Wort einzigartig steht eben als Überschrift drüber. Und es gibt einen Bibeltext, der für heute empfohlen ist, für diesen heutigen Sonntag. Und der kommt, glaube ich, jetzt auch dann hier vorne. Und zwar aus dem Kolosserbrief, Kapitel 1, die Verse 25 bis 28. Ich habe mal die neue Luther-Übersetzung 2017 genommen, die ja in manchen wieder ältere Formulierungen aufgreift. Es gab inzwischen einiges an neuen Formulierungen, weil eben gerade eine Formulierung so markant ist und um die geht es heute auch. Also, da schreibt Paulus: Gott hat mir den Auftrag gegeben, dass ich das Wort Gottes in seiner Fülle predige, nämlich das Geheimnis, das verborgen war seit ewigen Zeiten und Geschlechtern, nun aber offenbart ist seinen Heiligen. Denen wollte Gott kundtun, was der herrliche Reichtum dieses Geheimnisses unter den Völkern ist, nämlich Christus in euch, die Hoffnung der Herrlichkeit. Den verkündigen wir und ermahnen alle Menschen und lehren alle Menschen in aller Weisheit, damit wir einen jeden in Christus vollkommen machen. Es geht also als erstes um ein uraltes Geheimnis. Ist ja irgendwie spannend. Paulus sagt, ich habe da ein Geheimnis, das ist uralt. Die Frage ist, wie alt ist dieses Geheimnis? Was ist uralt? Also man muss schon wirklich ganz weit zurückgehen. Eigentlich bis an den Anfang. Welcher Anfang? Naja, als alles begann. Bis zur Schöpfung. Und die ein bisschen die Bibel kennen, die wissen, so ganz am Anfang wird erzählt von der Schöpfung, und da heißt es immer, Gott sprach. Und dann geschah es. Also Gott sprach und es geschah. Die Wissenschaftler haben für dieses Gott sprach sogar einen Begriff gefunden. Sie nennen das den Urknall. Gott sagte, wow, jetzt geht's los. Und alle Dinge entstanden. Und die Wissenschaftler haben auch herausgefunden, dass es im Kosmos ein Hintergrundgeräusch gibt, das sie auf diesen Urknall zurückführen. Das heißt, die Stimme Gottes sozusagen ungefiltert hörbar, als er das erste Mal gesagt hat, es geht los. Und dann hat Gott geschaffen. Die Galaxien, Milliarden davon. In den Galaxien Milliarden von Sonnen. Unvorstellbar groß. Und dieses Universum, dieses Schöpfungswerk Gottes breitet sich immer noch aus. Gigantisch. Und dann unsere Erde. Nicht mal eine Sonne. Ein kleiner Planet. Ein Staubkorn. Irgendwo in den Weiten des Universums. Aber von Gott so geschaffen, dass es genau den richtigen Abstand zur Sonne hat. Dass es angenehm warm ist, manchmal ist es auch ein bisschen kühl, aber grundsätzlich kann man gut leben. Dass es eine Atmosphäre gibt mit Sauerstoff, wo wir atmen können. Dass die Erdachse etwas geneigt ist. Ich habe nachgeguckt, 23,44 Grad Neigung. Das führt nämlich dazu, dass es bei uns Jahreszeiten gibt. Wir sind jetzt ein bisschen im Physikunterricht, ich weiß. Aber das alles hat Gott geschaffen. Durch die Neigung der Erde gibt es eben die Jahreszeiten, weil die Sonne mal länger scheint, mal kürzer scheint. Und das Wasser, aus dem ja ganz vieles hervorgeht, das Leben, die Pflanzen, die Tiere, alles hat Gott geschaffen. Unvorstellbar. Und dann den Menschen. Er sagte, oder eben auch Gott sprach, lasst uns Menschen schaffen, die uns gleich sind, ein Ebenbild sind, ein Gegenüber für Gott sind. Geschaffen als Mann und Frau, auch in dieser Spannung. Uns ausgestattet mit Gefühlen, mit Emotionen, mit einem Willen, mit Intellekt, mit Kraft, mit der Fähigkeit, sich fortzupflanzen. Wirklich der Höhepunkt der Schöpfung. Jeder Mensch ist einzigartig. Jeder Mensch ist ein Wunder Gottes. Und dann hat er auch Engelwesen geschaffen, Diener sozusagen in seinem himmlischen Hofstaat, auch mit einem eigenen Willen ausgerüstet. Und einer von ihnen hat, so erzählt uns die Bibel, einer hat rebelliert. Einer von diesen Engelwesen wollte selbst die Macht haben. Der wollte nicht, dass Gott die Macht hat, er wollte sie selbst für sich haben. Und er wurde von Gott verstoßen, ist auf dieser Erde gelandet und dann hat er versucht, die geliebten Geschöpfe Gottes auf seine Seite zu ziehen, was ihm letztlich auch gelungen ist. Er sagt, wenn ihr von dieser Frucht esst, werdet ihr sein wie Gott. Mit anderen Worten, ihr werdet Gott nicht brauchen, ihr werdet gottlos sein oder gottlos sein. Und in diesem Augenblick geschieht dieser fatale Bruch. All das, was so gut begonnen hat, was Gott sich in seiner unendlichen Kreativität und Kraft vorgenommen hat, was er geschaffen hat, all das schien plötzlich auf der Kippe zu stehen. Und dann startet Gott eine unglaubliche Rettungsaktion. In der Bibel wird uns zuerst noch von Sintflut und vom Turmbau zu Babel berichtet, aber dann, 1. Mose ab Kapitel 12, ist von Abraham die Rede, dem Vater des Glaubens, dem Vater des Vertrauens. Und mit ihm wollte Gott wirklich ein Zeichen setzen und sagen, es geht um Vertrauen, es geht um Glauben. Und dann wurde das Volk Israel daraus. Und durch dieses Volk Israel sollten alle Völker gesegnet sein. Gott wollte durch dieses kleine, winzige Volk alle Völker segnen. Aber auch das lief nicht wirklich gut. Trotz eines Mose, trotz eines König Davids, trotz all der Propheten, sie haben versagt. Und dann hat Gott selbst eingegriffen. Nämlich in der Person von Jesus, dem Messias, dem Christus. Und dieser Jesus war bereit, den untersten Weg zu gehen. Und war bereit, in diesem Erlösungskampf sogar sein eigenes Leben dran zu geben. Und so ist er am Kreuz gestorben. Und wieder schien alles am Ende zu sein. Aber dann kommt der Ostermorgen und mit ihm die Auferstehung. Jesus ist auferstanden und damit beginnt eine neue Zeit. Diese Rettungsaktion Gottes, sie war doch erfolgreich. Und Tod, Teufel und Hölle waren besiegt. Und so markiert die Auferstehung von Jesus ein neues Zeitalter Gottes. Und jetzt ist dieses uralte Geheimnis gelüftet. Jesus, Christus, er ist der von Gott als Retter gesandt ist, der Herr der Herren ist, der König der Könige, Und so wie am Beginn der Schöpfung Gott sprach und es geschah, so sprach Gott am Ostermorgen und Jesus wurde auferweckt von den Toten. Und mit ihm die Hoffnung auf einen neuen Himmel und eine neue Erde. Jesus ist nicht zurück ins Leben gekehrt, wie wir es vielleicht manchmal erleben, dass Menschen, die als tot erklärt wurden, wieder zurückkommen. Denn irgendwann müssen sie sterben, sondern Jesus ist sozusagen jenseits des Todes auferstanden. Für ihn gibt es das nicht mehr. Und ich weiß nicht, wie es euch geht, aber jedes Mal, wenn ich darüber nachdenke, kriege ich ein bisschen Gänsehaut. Ich finde das so unwahrscheinlich genial, wie Gott das gemacht hat. Aber ihr Lieben, das ist bei weitem noch nicht das Ende, auch wenn es schon genial ist. Denn dieser Christus, er lebt in dir und er lebt in mir. Wenn wir uns ihm anvertrauen, dann lebt diese ganze Wirklichkeit und Herrlichkeit und Kraft Gottes in dir und sie lebt in mir. Paulus sagt, in den Heiligen, und damit meint er uns. Und Jesus lebt in dir und er lebt in mir. Und das hat Auswirkungen. Ich will einfach mal drei Auswirkungen nennen. Die erste, die wir erleben, wenn Jesus in mir lebt, ist, dass Jesus mein Tröster ist. Ganz ehrlich, unser Leben ist alles anders als perfekt. Wir erleben viel Schönes, wir sind dankbar dafür, aber es fehlt uns auch vieles. Manchmal sind wir unzufrieden mit uns selbst, manchmal sind wir unzufrieden mit anderen Menschen oder mit dem Leben überhaupt. Es gibt Mangel, es gibt Not, es gibt Ungerechtigkeit, es gibt Schicksalsschläge, es gibt Katastrophen. So ist das Leben. Und da möchte Jesus, der in dir wohnt, dein Tröster sein. Du darfst zu ihm kommen. Du darfst dich bei ihm ausweinen. Du darfst klagen und schwach sein. Du darfst auch deine Wut rauslassen und zornig sein. Er hält es aus. Und er will dich hören. Er will dich trösten und vor allem, er möchte dich versöhnen. Und das ist das zweite Zeichen oder die zweite Auswirkung, wenn Jesus in dir und in mir lebt. Er ist der Versöhner. Und in diesem Wort Versöhnung steht ja das Wort Sohn drinnen. Also er möchte uns mit Gott versöhnen oder vielleicht gibt es dieses Wort vertöchtern. Er möchte uns mit Gott versöhnen. Und es gibt diesen klassischen Bibelspruch, den viele von euch kennen, Johannes 14, Vers 6, wo Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Das zitieren wir meistens, aber dann kommt, niemand kommt zum Vater außer durch mich. Also Jesus bringt uns zu Gott als dem Vater. Er versöhnt uns, er vertöchtert uns mit Gott. Wir erleben Gott als jemanden, der uns zugewandt ist, dessen Herz wirklich den ganzen Tag und die ganze Nacht für uns schlägt, der für uns ist, der an unserer Seite ist. Und diese Versöhnung mit dem Vater, das möchte Jesus erreichen und damit möchte er auch unser Leben versöhnen. Er möchte uns mit uns selbst versöhnen, er möchte uns mit anderen Menschen versöhnen. Und er möchte wirklich eine tiefe Freude in unser Leben bringen, die wir sonst nicht kennen. Er möchte uns Hoffnung geben, Perspektive geben. Er möchte uns mit Liebe erfüllen und wirklich auch mit Leben, das diese Bezeichnung betrifft, beschreibt. Und als drittes, Tröster, Versöhner, als drittes lässt Jesus, der in uns lebt, uns Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes erleben. Das heißt, was sind diese Zeichen? Zum Beispiel Heilung. Wir beten für Menschen, für kranke Menschen und wir beten im Namen Jesu und wir tun nichts anderes und diese Menschen erfahren Heilung, Besserung, Schritte der Heilung. Das sind Zeichen des anbrechenden Reiches Gottes, weil Christus in uns lebt. Oder Vergebung. Wie notwendig ist es, dass wir in vergebenen Verhältnissen leben? Wie sehr kann Unvergebenheit unser Leben belasten? Versöhnung, Versöhnung in den Familien, Versöhnung vielleicht auch zwischen den Generationen und Versöhnung zwischen den Völkern. Wiederherstellung und eben wirklich ein Leben in der Gegenwart und in der Freude Gottes. Christus in euch. Und dann geht es drittens, die Hoffnung der Welt. Dass wir das nicht für uns behalten, sondern dass wir das, was Gott uns geschenkt hat, weitergeben. Christus, der in uns lebt, der lebt sozusagen in seinem Leib, in der Gesamtkirche, in der Ortsgemeinde hier in Barmbek Nord und er lebt in jedem einzelnen Christen. Und er möchte, dass dieser Christus, der in uns lebt, dass der hinausgeht und dass der den Menschen, dass er die Menschen erreicht, dass wir die Menschen erreichen. Und interessanterweise verwendet Paulus hier drei Verben, drei Tätigkeitsworte. Er sagt, verkündigen, lehren und ermahnen. Verkündigen, ja, da geht es natürlich um Sprechen, aber es ist noch viel mehr. Wenn Christus in mir lebt, dann bin ich selbst sozusagen die gute Botschaft. Diese Botschaft lebt in mir. Ich bin die Botschaft, so wie ich lebe, wie ich spreche, wie ich mich verhalte, wie ich mich anderen Menschen gegenüber eben verhalte, was ich tue und was ich nicht tue. Jeder Christ ist im gewissen Sinne die gute Nachricht. Und in all dem soll wirklich die Liebe Gottes deutlich werden, die er zu jedem Einzelnen seiner Geschöpfe hat. Durch uns, durch die Gesamtkirche, durch die Ortsgemeinde, durch jeden einzelnen Christen. Und dann sagt Paulus hier, es geht um das Lehren. Und da geht es jetzt vielleicht weniger darum, Lerninhalte zu vermitteln, sondern es geht eigentlich wirklich darum, dieses Geheimnis zu lüften, diese Rettungsaktion zu erzählen, die Gott gestartet hat, damit dieser Bruch zwischen ihm und uns überwunden wird. Was hat Gott getan, damit wir wirklich Leben empfangen können? Und dazu gehört dann, von sich selbst zu erzählen. Wie hat das mein Leben verändert? Wie ist Gott in mein Leben hineingekommen? Und damit einzuladen, auch dieses Angebot anzunehmen. Und das hängt mit dem dritten Punkt zusammen, nämlich Paulus spricht von Ermahnen. Und ermahnen, bin ich sicher, heißt jetzt nicht, den Zeigefinger zu erheben, sondern die Ernsthaftigkeit deutlich zu machen, um die es geht. Wir alle wissen, unser Leben ist nicht beliebig lang. Und alles, was wir heute tun oder nicht tun, hat Auswirkungen auf unsere Zukunft. Und zwar auf das eigene Leben und auch auf das Leben anderer Menschen. Und es hat Auswirkungen auf unsere Zukunft vor Gott, wenn wir vor ihm stehen und wenn unser ganzes Leben vor ihm ausgebreitet wird. Und darum ist es so wichtig, nicht zu zögern und zu warten, sondern wirklich heute diese Hand zu ergreifen und sein Rettungsangebot anzunehmen. Nicht irgendwann, sondern heute. Und wenn heute Morgen jemand hier ist, der sich an der Stelle unsicher ist, ob er dieses Rettungsangebot wirklich schon angenommen hat, dann lade ich dich oder sie oder ihn ein, doch heute zu einem Christen zu gehen und zu sagen, ich möchte dieses Rettungsangebot annehmen. Ich möchte wirklich, dass dieser Christus in mir ist. Ich möchte mit Gott versöhnt sein. Zum Abschluss noch eine kleine Geschichte. Ich wohne in Aumühle und dort gibt es eine Flüchtlingsunterkunft und wir haben dort einen Bibelkreis für iranische Flüchtlinge. Einige davon sind Christen, haben sich taufen lassen, andere sind auf dem Weg. Und wir machen so Geschichten aus dem Markus-Evangelium durch. Nehmen sie durch. Und versierte Bibelleser wissen vielleicht, dass es ein Wort gibt, das bei Markus sehr häufig vorkommt, nämlich das Wort sofort. Als Jesus seine Jünger beruft, dann heißt es, sofort verließen sie ihre Netze und folgten Jesus nach. Und weil die alle nicht gut Deutsch können, war es irgendwie notwendig, dieses Wort sofort zu erklären. Und ich habe es versucht und irgendwie habe ich es nicht hingekriegt, sofort. Bis dann einer plötzlich sagt, S-Bahn. Sagte ich, S-Bahn? Warum S-Bahn? Ja, da steht doch immer sofort. Und dachte ich mir, genial. Nicht in 3 Minuten, nicht in 2 Minuten, nicht in 1 Minute, sofort. Und dann konnte ich Ihnen auch deutlich machen, dass es wichtig ist, Jesus sofort nachzufolgen und nicht erst irgendwann, wenn es mir vielleicht passt. Ich möchte jetzt gerne, dass wir uns kurz Zeit zum Gebet nehmen. Das ist okay, wenn wir uns so in kleinen Gruppen ein bisschen zusammentun können. Ich weiß nicht, wie ihr das gewohnt seid, auch mit freiem Gebet. Vielleicht kann man auch am besten dann, wenn ich es gesagt habe, aufstehen und sich zueinander wenden. Ihr seid jetzt lang genug gesessen. Und zwar 2 Dinge. Kurz, dass ihr dafür betet und die Band, denke ich, wird dann einfach nach ein paar Minuten übernehmen. Wirklich diesen Dank, dass das Geheimnis, das so lange verschlossen war und von dem es heißt, dass die Alten sich danach gesehnt haben, dass es gelüftet wird, dass dieses Geheimnis für uns offenbart ist, dass es Christus in uns ist. Das ist das Geheimnis. Christus in dir, Christus in mir. Einfach dem nochmal nachzudenken, was bedeutet das eigentlich? Und dann Hoffnung für die Welt. Wir können jetzt nicht eben mal die Welt retten, aber du hast wahrscheinlich ein konkretes Anliegen, wo du sagst, dafür möchte ich heute Morgen beten und auch mit anderen gemeinsam beten, dass ein Mensch Gott erlebt oder eine Situation sich verändert, dass wirklich diese Hoffnung des Reiches Gottes durchbricht. Und jetzt möchte ich noch kurz beten und dann lade ich euch ein, einfach in kleinen Gruppen zusammenzugehen und ein paar Minuten miteinander zu beten. Ja, himmlischer Vater, wir stehen staunend und ja, fast ungläubig vor dir und bekennen, dass du groß und dass du mächtig bist und dass du alles getan hast, um uns mit dir zu versöhnen. Und wir wollen aber nicht ungläubig bleiben, Herr, sondern wir wollen das wirklich in unserem Herzen aufnehmen. Wir danken dir, dass du uns so unendlich liebst, dass du alles getan hast, alles in Bewegung gesetzt hast, selbst gekommen bist, um uns mit dir zu versöhnen. Danke, dass du dein Reich hast hereinbrechen lassen und das Zeichen dieses hereinbrechenden Reiches unter uns geschehen und dass wir diese Zeichen auch auslösen dürfen, bewirken dürfen, erleben dürfen. Und so bitten wir dich, dass du heute Morgen kommst und uns ganz neu mit deiner Freude erfüllst, mit der Dankbarkeit, dass wir dich kennen und dass du uns auch zeigst, wo wir durch unser Verhalten, durch das, was wir sagen oder tun oder auch nicht sagen und nicht tun, anderen Menschen ein Hinweis sein können für dich. Komm, du Heiliger Geist, und führe und leite du uns jetzt auch im Gebet. Amen. Jetzt, sofort.